Wie sehr brauchst du Gottes Gnade in deinem Leben? Ich weiss nicht, ob du dir die Frage auch schon gestellt hast. Wie sehr bist du eigentlich von der Gnade Gottes abhängig? Wir sind letzten Sonntag in die Geschichte von Jona eingestiegen. Und wenn wir da sehen, wie heftig dass Gott mit dem Jona umgegangen ist, der Sturm, den er geschickt hat, wenn er ihn nicht hat flüchten lassen, das wirft die Frage auf, wie kann ein liebender Gott das zulassen? Wie kann ein liebender Gott so schwere Nöte in ein Leben von einem Menschen kommen lassen, nur weil der jetzt nicht tun will, was Gott will? Ich denke, in den letzten Tagen, wenn wir in Zeitungen schauen, wo Menge vielleicht am Morgen aufgewacht ist, nicht müssen sagen, mir steht der Schlamm bis zum Hals, was wir hören aus Deutschland oder auch zum Teil aus der Schweiz. Wie kann Gott das zulassen? So Not. Und ich glaube, diese Frage hängt sehr stark mit der ersten Frage zusammen. Wie sehr bist du abhängig von der Gnade Gottes? Die Frage, warum lässt Gott das Leiden zu oder führt sogar aktiv herbei, wie beim Jona, hängt irgendwo zusammen mit der Frage, wie sehr bist du von der Gnade Gottes abhängig? Bevor wir jetzt aber ins Kapitel 2 einsteigen vom Jona, möchte ich noch mal kurz eine Rückblende machen auf den letzten Sonntag. Und zwar in dem Moment, wo der Jona entlarvt wird. Wo die Schiffsbesatzung herausfindet, der Jona ist schuld, dass der Sturm gekommen ist. Er muss sich vor ihnen verantworten. Und in Vers 8 lesen wir die Frage, Kapitel 1, Vers 8, stellen sie ihm die Frage, was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Also sie fragen ihn im Wesentlichen die drei Sachen. Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Und zu welchem Volk gehörst du? Was ist deine ethnische Herkunft? Ich habe letzten Sonntag schon auf das Buch von Timothy Keller angewiesen, wo er über den Jona geschrieben hat. Und er erwähnt dort ein paar ganz spannende Sachen zu dieser Begebenheit, wie die Schiffsbesatzung am Jona seine Identität herausfinden will. Das sind drei Fragen, die sehr relevant sind, wenn wir herausfinden über eine Person, wer sie eigentlich ist, was sie ausmacht. Die eine Frage über das Volk zielt auf den sozialen Aspekt ab. Zu welchem soziale Gefüge zählt sich eine Person. Wir sind ja nicht nur Individuen, sondern wir gehören zu einer Familie, wir gehören zu verschiedenen Gruppierungen, zu politischen Parteien. Wir identifizieren uns immer mit einer Gruppe von irgendwelchen Menschen. Dann haben wir die Frage, woher kommst du? Es geht um den geografischen Ort, wo bist du verortet, wo fühlst du dich zu Hause, wo gehörst du am meisten her? Und dann haben wir die Frage, was ist dein Beruf, der so auf den Sinn des Lebens abzielt. Unser Beruf, unsere Berufung oder unsere Sendung, könnte man auch sagen, es ist das, was wir machen in unserem Leben. Wir machen alles Mögliche, arbeiten, ausruhen, heiraten, reisen, Sachen gestalten. Es sind Sachen, die eine Sinnhaftigkeit geben in unserem Leben. Alles Sachen, die letztendlich etwas mit unserer Identität zu tun haben. Jetzt ist aber so, dass die Schiffsbesatzung nicht einfach nur ein persönliches Interesse an dem Jona hat, sondern sie wollen herausfinden, was ist das für eine Person und vor allem, was steht für einen Gott hinter dieser Person, was hat die Person gemacht, dass der Sturm über uns hineingeprätscht ist. Und dann können sie vielleicht aufgrund von dem entscheiden, was jetzt zu tun ist. Und die Antwort, die der Jona auf die Frage gibt, gibt jetzt einiges darüber preis, wie er sich selber sieht. Was er sich für eine Identität gibt oder was er für eine Identität leben will. Und es ist ja eine sehr kurze Kommunikation. Die Bibel bleibt da sehr knapp. Und gerade weil es so knapp ist, können wir dem noch eine größere Bedeutung beimessen, was der Jona jetzt antwortet. Er beantwortet nämlich erstaunlicherweise die letzte Frage zuerst. Und sagt, ich bin ein Hebräer. Und erst nachher kommt der zweite Teil, ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Also es bedeutet, dass am Jona seine ethnische Zugehörigkeit das Wichtigste ist in seiner Identität. Er baut sehr stark drauf, er identifiziert sich damit, ich bin ein Hebräer. Und erst in zweiter Linie sieht er sich als Prophet Gottes, als einer, der Gott fürchtet, den Gott der Juden. Ein Ausleger hat es folgendermaßen ausgedrückt. Er hat gesagt, da Jona sich zuerst ethnisch identifiziert und dann erst religiös, können wir den Schluss ziehen, dass in seiner Selbstidentität die ethnische Zugehörigkeit ganz vorne steht. Das heißt, der Jona hat zwar an Gott geglaubt, er ist sein Prophet gewesen, aber der Glauben ist für seine Identität zweitrangig gewesen. Sein Handeln ist stärker geprägt worden davon, dass er ein Hebräer ist. Seine Volkszugehörigkeit ist wichtiger gewesen. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann wird uns langsam bewusst, warum der Jona entschieden hat zu flüchten. Wir lesen ja nachher im Kapitel 4, wie er sagt, ich habe gewusst, du bist ein gnädiger Gott und du wirst dich erbarmen über diese Ninifeiten, kann man das sagen, über diesen Assyrer in Ninive. Und darum ist er geflohen. Seine Entscheidung war, lieber stehe ich zu meinem Volk, wo ich dazugehöre, als dass ich Gottes Liebe und Gnade würde einen fremden Leuten bringen, die mein Volk so hart drangsaliert haben. Unsere Identität prägt sehr stark, wer wir sind und wie wir uns verhalten. Jemand, der seine Identität sehr stark auf seinen Beruf baut, der wird sich im Zweifelsfall, wenn es darauf ankommt, wird er sich immer für seinen Beruf entscheiden. Nicht für seine Familie, nicht für ehrenamtliches Engagement, sondern der wird sich im Zweifelsfall für die Arbeit entscheiden. Jemand, der sich über seinen sozialen Status definiert, der wird sich im Zweifelsfall auch auf krumme Touren einlassen, wenn es darum geht, seinen sozialen Status zu erhalten. Dann werden moralische Aspekte, die er vielleicht aus seinem Glauben gleichzeitig zieht, werden zweitrangig sein. Er wird bereit sein, zu beschissen, damit sein sozialer Status nicht sinkt. So prägt unsere Identität unser Verhalten. Mit dieser Frage nach seiner Identität, die Jona da gestellt wird, wird also sehr viel darüber offenbart, was er in seinem Leben wirklich anbetet, was ihm wichtig ist. Und das ist bei uns heute eigentlich nicht anders. In der Antike waren das natürlich verschiedene Götter. Wir lesen von dieser Schiffsbesatzung, wie jeder seinen eigenen Gott angerufen hat. Jetzt der moderne Mensch, der würde natürlich sagen, ich glaube doch nicht an Götter, ich verehre doch keinen Gott. Und gleichzeitig würde niemand widersprechen, wenn man festhaltet, jeder hat Sachen in seinem Leben, selbstgewählte Prinzipien, die sein Handeln grundlegend bestimmen. Es gibt selbstgewählte Prinzipien, wo alles andere untergeordnet wird. Die antike Schönheitsgöttin Venus, mir ist erst beim Vorbereiten von dieser Predigt bewusst worden, warum Frauen Schönheitsprodukt Venus-Marke heisst. Die Schönheitsgöttin Venus, die wird heute nicht mehr verehrt. Und trotzdem gibt es unzählige Männer und Frauen, die schier besessen sind davon, schön zu sein, besessen sind von ihrem Aussehen, besessen sind von sexueller Erfüllung. Sie beten zwar nicht mehr die Schönheitsgöttin Venus an, aber ihre Göttin oder ihr Gott ist trotzdem Schönheit und Körperlichkeit. Egal, was unsere Prinzipien sind, sie werden in der Praxis zu unserem Gott werden. Unser Handeln wird dann zeigen, über was wir uns definieren, was unsere Identität ist. Die Sachen werden zu den tiefsten Wahrheiten darüber, wer wir sind, und die kommen in unserer Identität und dadurch in unserem Handeln zum Ausdruck. Und das ist genau das, was wir beim Jona sehen. Der Timothy Keller schreibt dazu Folgendes. Die Bibel erklärt uns, warum das so ist. Wir sind als Gottes Ebenbild erschaffen. Es kann kein Ebenbild geben ohne ein Original, das in dem Bild widerspiegelt wird. Ebenbild Gottes zu sein bedeutet, dass wir Menschen nicht dazu erschaffen worden sind, aus uns selbst herauszuleben. Wir müssen unsere Bedeutung und unsere Sicherheit von irgendetwas beziehen, das außerhalb von uns liegt und von allerhöchstem Wert ist. Dass wir als Gottes Ebenbild erschaffen sind, bedeutet, dass wir für den wahren Gott leben müssen. Tun wir dies nicht, müssen wir etwas anderes zu unserem Gott machen, um das unser Leben kreist. Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Er sagt, weil der Mensch als Ebenbild von Gott geschaffen worden ist, wird der Mensch immer das Sehnen haben, etwas von außen zu nehmen, das zum höchsten Wertmaßstab wird und sich an dem zu orientieren. Und wenn das nicht der Gott von der Bibel ist, der Schöpfergott, dann wird er etwas anderes zu seinem Gott müssen machen, weil der Mensch ist einfach so angelegt. Er ist als Ebenbild angelegt und er wird immer etwas widerspiegeln wollen. Das ist die Aussage von Timothy. Mich hat das sehr ins Nachdenken gebracht. Was ist eigentlich meine Identität? Auf was baue ich? Was sind die Sachen in meinem Leben, die mein Verhalten beeinflussen? Ist es die Beziehung zum lebendigen Schöpfer, die mein Verhalten beeinflusst, oder sind es ganz andere Sachen? Und daraus ist auch die Frage entstanden, die ich am Anfang gestellt habe, wie sehr bin ich im Alltag eigentlich auf Gnade Gottes angewiesen? Beim Jona sind es offensichtlich andere Sachen gewesen, die seine Identität stärker beeinflusst haben als seine Gottesbeziehung. Und genau an dieser Stelle setzt jetzt eben Gottes Seelsorge an. Er setzt mit einem Veränderungsprozess ein oder er will den Veränderungsprozess beim Jona herbeiführen. Gott lässt seine Kinder, in dem Fall den Jona, nicht einfach mit dieser, sage ich jetzt mal, falsch geprägten Identität durchs Leben gehen, sondern er will, dass seine Kinder von so einer schwierigen Entscheidung wegkommen, hin in eine gute Gottesbeziehung geführt werden. Gottes Anliegen ist, seine Kinder weiterzubringen. Und darum geht er mit dem Jona da den sehr herausfordernden Weg. Und da wollen wir jetzt einsetzen miteinander, in Kapitel 2, Vers 1, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Jona 2, ich lese gerade das ganze Kapitel. Der Jona ist Ende letztes Kapitel über Bord gegangen, der Sturm ist gestillt worden. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona, zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol oder des Totenreichs schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich, alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich: Verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab, der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Vielleicht kommen wir gerade als Erstes zu dem grossen Fisch, wo Gott geschickt hat. Für das ist ja der Jona irgendwo bekannt. Wenn ihr mal googelt nach dem Jona, es gibt x Bücher, die heissen Jona und der grosse Fisch. Aber ist uns bewusst, dass der Fisch nur in 2 Versen, nämlich am 1. und am letzten von dem Kapitel 2, überhaupt relevant ist? Ist uns bewusst, dass es in dem ganzen Buch Jona gar nicht um den Fisch geht? Es geht nicht um den grossen Fisch, es geht um den grossen Gott. Und trotzdem, wenn wir an Jona denken, denken wir an den Fisch. Es ist eigentlich noch spannend, wie wir geprägt sind. Und von dem her würde ich lieber gar nicht auf den Fisch eingehen, aber weil es halt so eine fantastische und irgendwo übernatürliche Begegnung ist, habe ich gedacht, wir haken zuerst das Thema Fisch ab und dann können wir uns auf den grossen Gott konzentrieren. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist das wirklich so passiert? In der Vergangenheit sind verschiedenste Theorien vorgeschlagen worden, um die Geschichte sozialverträglich umzudeuten. Im Mittelalter hat es einen jüdischen Rabbi gegeben, der hat vorgeschlagen, dass der Jona das nur geträumt hat. Dass er nicht wirklich gefressen worden ist. Andere versuchen, das so zu lösen, dass sie sagen, das war ein totes Seetier, das aufgestiegen ist aus den Tiefen. Der Jonah hat sich dort an einer Flosse oder an einer Finne festgehalten und ist nachher bäuchlings auf dem Kadaver gelegen und ist irgendwann an Land gespült worden. Und wieder andere, und das ist wahrscheinlich der Mainstream in der heutigen Theologie, versuchen das Ereignis natürlich einfach als Märchen anzustellen, sagen, das ist nicht passiert. Das ist nicht nachstellbar, das ist nicht empirisch belegbar, das ist ein Mythos, das ist so nicht passiert. Solche Erklärungsversuche sind aber höchst unbefriedigend. Und zwar, weil sie am Text schlichtweg nicht entsprechen. Die Bibel sagt etwas ganz anderes aus. Und ich glaube, wir müssen den Text gar nicht versuchen, umzuinterpretieren. Wir dürfen getrost davon ausgehen, dass es genauso passiert ist, wie es da drin im Wort Gottes auch steht. Der einzige Grund, der sehr dafür spricht, ist die Kargheit von dieser Schilderung. Angenommen, der Jona hätte einfach ein Märchen erzählen wollen, dann wäre er nicht bei so wenig Wort geblieben. Dann hätte er das ausgeschmückt, er hätte es glaubwürdig machen wollen. Also hätte er Details erzählt, damit die Leute überzeugt sind, dass er das wirklich erlebt hat. Aber weil das gar nicht das Relevante von dieser Geschichte ist, bleibt es sehr reduziert in seiner Darstellung. Es ist gar nicht wirklich relevant, es hat natürlich ein gewisses Gewicht, aber es ist gar nicht so wichtig für die ganze Geschichte. Das ist etwas, was für Glaubwürdigkeit von dieser Geschichte spricht. Und das andere ist, dass Jesus die Geschichte bestätigt. Jesus nimmt im Neuen Testament eins oder zweimal in verschiedenen Situationen auf das Erlebnis vom Jona Bezug und er haltet das für wahr. Er versucht das nicht umzuinterpretieren, sondern er bestätigt das als ein reales Ereignis. Er sagt seinen Skeptiker, wo ein Zeichen von ihm gefordert haben, nachdem er x-mal geheilt hat, sogar Tote auferweckt hat, sagt er, wo sie ein weiteres Zeichen fordern, euch wird kein anderes Zeichen geben werden als das Zeichen von Jona. Und bezieht sich damit direkt auf die 3 Tage, wo der Jona im Bauch von dem Fisch war. Wäre die Geschichte mit dem Jona nur ein Märchen, dann würde sich Jesus auf ein Zeichen beziehen, das gar nie passiert ist. Und erwarten, dass seine Zeitgenossen aber ein reelles Zeichen erwartet. Also Jesus als Sohn Gottes und damit Gott selber bezieht sich auf ein Ereignis und angenommen, es wäre nur ein Märchen, dann wäre er ja eigentlich ein Lügner. Oder er wäre naiv oder wüsste es einfach nicht besser. Aber Jesus, der Sohn Gottes ist, der Gott ist, der weiß es doch besser. Der weiß, ob das passiert ist oder nicht. Und darum müssen wir davon ausgehen, dass Jesus sich auf ein reales Ereignis bezogen hat und das damit bestätigt. Natürlich kommt nachher auch die Frage auf, ist das überhaupt physikalisch möglich? Ist es möglich, dass ein Mensch bei lebendigem Leib komplett am Stück verschluckt wird und ein paar Tage später wieder ausgespeuzt wird? Man könnte die Frage nicht abschliessend klären, aber nach heutigem Stand der Untersuchungen kann man sagen, es ist theoretisch möglich, auch wenn gewisse Fragen offen bleiben. Das hebräische Wort, das dafür Fisch gebraucht wird, kann man auch auf Wal und Haifisch beziehen. Auch wenn das theoretisch keine wirklichen Fische sind, sondern Säugetiere. Aber das wird im Hebräischen mit eingeschlossen. Jetzt von den heutig bekannten Fisch- und Säugetieren, oder Meereslebewesen, müssen wir sagen, gibt es 4 Arten, die vorgeschlagen werden, die genug gross werden können. Der Pottwal, wahrscheinlich der grösste von allen, der Schwertwal, der weiße Hai oder der Blauhai. Also 4 Fische, oder Säugetiere, die theoretisch genug gross werden könnten. Könnt euch eins aussuchen von mir aus. Zu diskutieren gibt dann aber die Frage, ist es denn wirklich möglich, dass eins von diesen Lebewesen den Jona am ganzen Stück verschlingt und er unverletzt, also nicht zerkaut und nicht zerdrückt. Es gibt gewisse Wale, die zerdrücken ihre Opfer beim Schlucken, weil die können beißen. Kann es sein, dass der Jona wirklich lebendig in dem, in dem Magen unten angekommen ist? Hat er dort unten genug Sauerstoff gehabt? Hat er können schnaufen dort unten? Und wäre er nicht von diesen Magensäften letztendlich verdaut worden in diesen 3 Tagen? Das sind Fragen, die sich die Wissenschaftler bis heute streiten. Ist vielleicht übertrieben, aber jeder hat eine andere Meinung. Es gibt verschiedene Erlebnisberichte von Menschen, die von einem Wal gefressen worden sind und das lebendig überlebt haben. Gerade letzte, ich weiss nicht, ob ihr es mitbekommen habt, war in der Zeitung wieder von einem Krabbenfischer, der von einem Wal verschluckt worden ist und einige Zeit später wieder ausgespuckt worden ist. Auch da wird natürlich von den Biologen und Wissenschaftlern diskutiert, ob das nicht auch irgendwelche Märchen sind, wegen Geltungsbedürfnis und so. Aber die Berichte halten sich hartnäckig. Auch bis zurück ins 17., 18. Jahrhundert gibt es einen ganz bekannten, Bartley hat er, glaube ich, geheissen, wo auch 3 Tage in einem Wald gewesen sind. Es gibt dort gegensätzliche Berichte. Genau. Letztendlich gibt es einfach festzuhalten, es war ja nicht ein normales Ereignis gewesen. Es war ein Ereignis gewesen, das Gott herbeigeführt hat. Gott hat den Wal geschickt. Gott hat über Jona gewacht, damit er nicht verletzt wird. Dass er das Ganze überlebt. Es war ja nicht einfach nur eine zufällige Begegnung gewesen. Wir müssen aber auch festhalten, das romantisierte Bild, das wir hier sehen, das jeder von uns oder viele von uns aus der Kindheit mitgenommen haben. Der Jona wird vom Wal verschluckt und der fährt grinsend noch durchs Meer, bis er den Jona dann ans Land entlässt. So der Jona, der erste U-Boot-Fahrer der Menschheit. Das ist so das Bild, das viele Christen aus der Kindheit irgendwo mitnehmen. Aber wir vergessen uns, oder wir haben gar nicht verstanden, was das für eine Tortur war. Ich glaube, das Schlimmste hat für den Jona erst angefangen, als er im Bauch von dem Fisch war. Aber wie gesagt, es geht nicht um den Fisch, es geht vielmehr um Gott und den Weg, den er mit dem Jona geht. Und der Weg, den Gott mit dem Jona geht, der geht tief runter in die Dunkelheit. Gott führt den Jona an den Tiefpunkt von seinem bisherigen Leben. Wo der Jona ins Wasser geworfen wird, wir wissen nicht, wie schnell das der Fisch gekommen ist, ob er noch lange gestrabbelt hat und versunken ist, kurz vor dem Ersticken war. Und dann kommt der Fisch, verschluckt den Jona, und dann erfahren wir, dass der Jona endlich betet. Endlich betet der Jona freiwillig. Bis zu dem Zeitpunkt hat er sich geweigert. Er hat das Gefühl gehabt, er kommt ohne Gott klar. Er ist geflüchtet vor Gott. Er hat selber entschieden, wo es durchgeht und ist bereit gewesen, für seinen Weg sogar zu sterben. Und jetzt ist er an einem Ort angekommen, wo er merkt, dass er überhaupt nichts mehr selber bestimmen kann. Er hat es nicht mehr im Griff. Seine Flucht ist nicht gelungen. Und ich wollte jetzt nicht sagen, er hat seinen Tod herbeigesehnt, aber es ist die letzte Möglichkeit, die er gesehen hat, auf dem Schiff in den Sturm, um die Schiffsbesatzung zu retten, rührt mich über Bord und er musste damit rechnen, dass er stirbt. Das war das Naheliegendste. Und nicht mal das ist gelungen, sage ich mal. Und jetzt hockt er in dem Wal, nachdem er sich x-fach übergeben hat, wegen dem übel riechenden Geschmack da drinnen, stelle ich mir vor, und merkt, ich bin hoffnungslos ausgeliefert dem Gott. Ich kann nicht über mein eigenes Leben entscheiden. Er ist machtlos. Der Fisch schwimmt mit dem Jona an, wo er will. Und ich glaube, da im Bauch von dem Fisch ist der Jona am Tiefpunkt angekommen von seinem Leben. Wir müssen uns sein Leiden mal vorstellen. Auf der einen Seite ist das körperliche Leiden. Wie ich gesagt habe, vielleicht ist der Jona schon fast ertrunken, im letzten Moment von dem Wal aufgeschluckt worden. Er sitzt jetzt in dem Bauch von dem Meeressäuger, ist ein Säugetier, Körpertemperatur auch etwas über 30 oder 35 Grad. Das war ein Bachofen gewesen. Und er hat keine Abkühlung gefunden. Seine eigene Körpertemperatur hat nicht irgendwo abgekühlt werden. Er ist dort innen, sage ich jetzt mal, niedergegart worden. Dazu kommt die ätzende Wirkung von der Magensäure. Die ganze Schaukel vom Wal, hat er vielleicht mal irgendwo Platz gefunden, wo er nicht gerade in dem Saft hineinhockt, ist er wieder umgekehrt, ist er reingekehrt. Das muss eklig gewesen sein, der ganze Gestank. Und das Ganze ist in absoluter Dunkelheit passiert. Dort hat sie nicht irgendwo Lampe dabei gehabt. Wenn er Glück gehabt, vielleicht irgendwo so einen Tiefseefisch, der fluoresziert hat, wenn er nicht schon gestorben ist. Aber grundsätzlich ist es dunkel gewesen in diesem Bauch. Und wenn Gott den Wal, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Wal war, nicht davon abgehalten hat, seine Tiefseetauchgänge zu machen, dann müssen wir uns mal das Auf und Ab vorstellen. 10 Meter tiefer im Wasser bedeutet pro Quadratzentimeter Körperfläche 1 Kilo mehr Druck. Bei 100 Meter tiefer sind es bereits 10 Kilo pro Quadratzentimeter. Und die Walfische gehen einiges tiefer als nur 100 Meter. Stellen wir uns das stetige Auf- und Abtauchen von so einem Fisch vor, dann können wir vielleicht nachvollziehen, warum der Jona im Vers 7 sein Leiden beschreibt, zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Ich glaube nicht, dass, wenn er über Bord gegangen ist, zu den Gründen der Berge hinabgesunken ist. das hat er nicht bis zu unterst überlebt. Ausser, das war relativ seicht dort. Vielleicht ist das mehr sein Erleben im Fisch drin, wo ihm das Trommelfell fast geplatzt ist. Ich weiss nicht, wie fest dass so ein Fischkörper vielleicht auch als Druckausgleich wirkt oder ob der Jonah das voll abbekommen hat. Also das ist sein körperliches Leiden, 3 Tage und 3 Nächte. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Jude-Tag anders zählt. Das kann durchaus auch weniger als 72 Stunden sein, weil auch ein angefangener Tag ganz zählt. Und doch wird betont, 3 Tage und 3 Nächte. Es war eine relativ lange Tortur. Auf der anderen Seite haben wir das psychische Leiden von Jonah. Er hat mit einem relativ schnellen Tod rechnen, als er ins Wasser gefallen ist. Und jetzt ist er im Bauch von dem Fisch. Niemand kann ihm sagen, wie lange es gehen wird, bis er verhungert, verdurstet, verstickt oder verdaut wird. Und gleich muss er damit rechnen, dass sein Ende gekommen ist. Niemand hat eine Ahnung, dass er noch lebt. Und selbst wenn jemand wüsste, dass der Jonah noch lebt, wie will man ihn aus dem Fisch rausholen? Wie will man herausfinden, wo der Fisch ist? Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir in dieser Situation sind, was das für eine Hoffnungslosigkeit auslöst in einem Menschen. Der Jonah ist vergessen und verloren. Niemand kann sich um ihn kümmern. Wie lange wird das Sterben auf Raten noch gehen? Und nicht zuletzt nachher noch sein geistliches Leiden. Der Jonah erlebt die Realität der Gottesferne. Obwohl, wenn wir sachlich bleiben, Gott ist ihm näher gewesen. Aber was der Jonah erlebt hat, für ihn die Realität der Gottesferne müssen sein. Er wollte vor Gott flüchen. Kapitel 1, Vers 3. Zweimal statt, dass er weg wollte vom Angesicht des Herrn. Und jetzt erlebt er das. Und er erkennt die unerträgliche Not, die Gottesferne mit sich bringt. Vers 3. Aus dem Bauch des Totenreichs schrie ich um Hilfe. Vers 5, da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Am Jonah ist plötzlich bewusst worden, was es bedeutet, von Gott fern zu sein. Und er realisiert, der Mensch ist nicht geschaffen für Gottes Ferne. Der Mensch geht kaputt in der Gottes Ferne. Er haltet das nicht aus, wenn ihm bewusst wird, und das soll meine Ewigkeit sein, fern von Gott. Das, was der Jonah da durchmacht, das ist der Tiefpunkt von seinem Leben. Und ich glaube, viele Menschen, wahrscheinlich fast jeder Mensch, macht auch Tiefpunkte durch. Vielleicht ganz ähnlich heftige Tiefpunkte, vielleicht auch weniger. Aber was in allen Situationen gleich ist, wenn der Mensch in der Dunkelheit anfängt zu versinken, dann fängt er sein Leben an hinterfragen. Seine Existenz, seine Identität. Wenn man alles anfängt zu verlieren, an was will man sich dann noch festheben? An was kann man sich noch heben? Was verhebt noch? Ich habe am Anfang gesagt, die Frage, warum Gott so schwere Leiden im Leben von Menschen zulässt oder sogar herbeiführt, die hängt sehr stark mit der Frage zusammen, wie stark bist du auf Gottes Gnade angewiesen? Und ich glaube, jetzt fangen wir etwas davon an zu spüren, wieso das zusammenhängt. Der Jonah, bei ihm ist am Tiefpunkt, wo er angelangt ist, die Erkenntnis auf zu reifen, dass er ohne die Gnade Gottes nicht bestehen kann. Er hat nichts mehr, wo er sich daran halten kann. Seine Identität als Hebräer bringt ihm nichts mehr. Das Einzige, was ihm jetzt noch etwas bringen kann, ist die Hilfe, die Gnade, die Gott könnte parat haben. Er fängt an zu verstehen, ich muss ganz auf den Gott bauen. Und das ist genau das, was passiert, wenn Menschen an den Tiefpunkt von ihrem Leben kommen. Nicht alle fangen dann natürlich auf Gott zu bauen. Aber das ist eigentlich das, was Gott bewirken will. Er will uns in einen Veränderungsprozess bringen. Und so viele Menschen bringen genau das zum Ausdruck, was sie sagen, in der tiefsten Tiefe, in der tiefsten Dunkelheit von meinem Leben, dort habe ich angefangen nach Gott zu schreien. Und er hat sich mir gezeigt. Ich glaube, es ist bei vielen Christen genau so wie beim Jonah. Oder sehr ähnlich wie beim Jonah. Dass die Beziehung, die sie zu Gott haben, die sie dürfen haben zu Gott durch Jesus Christus, dass die gar nicht tief genug in ihr Herz vordrungen ist. Es ist nicht Gott und seine Liebe, die ihre Identität im tiefsten, in der tiefsten Ebene prägt, sondern andere Sachen. Da glaubt vielleicht jemand durchaus, ganz ehrlich, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Aber sein Selbstwert, seine Sicherheit gründet sich auf seinen Beruf, auf sein Bankkonto, anstatt auf die Liebe, die Gott ihm bewiesen hat durch Jesus Christus. Der Timothy Keller hat das eine seichte christliche Identität genannt, wo es an Tiefgang fehlt. Identitäten, die erklären, warum es gläubige Christen geben kann, die gleichzeitig Rassisten sind oder gierige Materialisten sind, die süchtig sind nach oberflächlicher Schönheit, nach leerem Vergnügen oder Christen, die so von Ängsten und Sorgen geplagt werden oder sich ständig überarbeiten, weil sie eine seichte christliche Identität haben. Weil die Gnade Gottes gar nicht zu tief durchdrungen ist in ihrem Herzen. Und ich glaube, Menge Christ leidet an dem. Oder erfahrt das in seinem Leben und muss entdecken, das ist ja gar nicht meine tiefste Identität. Und genau dort setzt Gott an und will mit seinen Kindern weggehen. Er will sie zur Erkenntnis führen, dass er ihr Beistand sein will. Dass er die Grundlage von ihrem Leben sein will. Gott ist den Weg verschiedentlich mit biblischen Personen gegangen. Ich denke an Abraham, Jakob, Josef, David, Elia, Petrus, alles Männer, die heute Glaubensvorbilder sind. Aber sie sind in Zerbruch geführt worden, an den Tiefpunkt geführt worden, weil Gott ihnen etwas zeigen wollte, was seine Gnade ist und wie stark, dass sie auf die Gnade angewiesen sind. Und ich glaube, viele Christen haben es ganz ähnlich erlebt. Erst dann, wenn sie in Dunkelheit versunken sind, wenn ihr Leben, ihre Pfeiler von der Wahrheit ins Wanken geraten sind, dann kommen plötzlich neue Pfeiler, ein neuer Pfeiler, die Gnade Gottes. Viele Menschen haben es so ähnlich ausgedrückt und haben gesagt, ich erkenne erst dann, dass Jesus wirklich alles ist, was ich brauche, wenn er plötzlich noch das Einzige ist, was ich überhaupt habe. Dann erkennen Menschen plötzlich, wie sehr sie ihn brauchen. Das ganze Gebet von Jona ist ein Psalm. Leset ihr die Heine nochmal in aller Ruhe durch. Das ganze Gebet widerspiegelt so eindrücklich, wie der Jona an den Tiefpunkt kommt und wie der Tiefpunkt etwas verändert in seinem Leben. Wie er da im Wasser versinkt, vielleicht am Ertrinken näher ist und nachher in dem Fisch muss darben. Und wie er sich plötzlich anfängt, an dem Gott festhalten, wo er vorher noch geflohen ist. Und am Schluss von dem Psalm schließt er mit dieser Zukunftshoffnung im Vers 10. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und das kommt vor dem Vers 11, wo er wieder an Land gespeuzt wird. Also obwohl der Jona noch in dem Fisch drin ist, die äußerliche Situation hat sich noch überhaupt nicht verändert. Aber Gott hat in seinem Leben etwas verändert. Die ganze Hoffnungslosigkeit hat müssen weichen. Da ist Hoffnung in sein Leben gekommen. Ich würde sogar sagen, da ist eine Art Frieden und Ruhe in sein Leben gekommen. Er hat ihn rausgeholt aus dieser tiefen Dunkelheit, in der er drin war, obwohl die Umstände noch die gleichen waren. Und der Jona kann sagen, noch im Bauch vom Fisch hinein, bei dem Herrn ist Rettung. Und erst nachher ist auch die physische Rettung gekommen. Mich hat Jonas sein Erleben in diesen Tagen ganz neu herausgefordert. Wie sehr brauche ich eigentlich Gottes Gnade? Wie sehr brauche ich eigentlich Gottes Gnade? Wie sehr bildet die Gottesbeziehung die Grundlage von meinem Leben? Und wo baue ich auf eigene Stärke, auf eigene Weisheit? Was schaffe ich auch noch selber? Auch gerade in meinem Pastorenalltag. Wie viel in meinem Predigtdienst schaffe ich selber, weil ich schon in der Schule immer der war, wo Vorträge machen musste bei der Gruppenarbeit. Und wie viel bin ich Prediger, weil ich auf Gottes Gnade angewiesen bin und er wirkt. Ich habe euch ja der GV, denen, die da waren, einen kleinen Einblick in mein Erleben gegeben. Die Herausforderung, die ich seit dem letzten Herbst erlebe, mit der Erschöpfung, wo ich ein an den Rand gekommen bin, an den Anschlag gekommen bin und so meine Tiefpunkte erlebe seit einem Dreivierteljahr. Ich habe mir das nicht gewünscht und trotzdem war das ein Weg, der genau das bewirkt hat. Wo ich mich neu auf die Gnade Gottes fokussiere und dann merke, dass ich wie angewiesen bin. In allem, was mir Gott in mein Leben hineingelegt hat, bei allen Gaben und Fähigkeiten, brauche ich trotzdem seine Gnade. Ohne ihn geht es nicht. Und ich möchte wieder Jona an dem Fazit festhalten, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Oder bei dem Herrn ist Rettung, je nach Übersetzung. Das ist etwas, was mir rein kognitiv schon lange bewusst ist. Aber dass das ins Herz hineingeht, kommen wir oft nicht ums Erleben herum. Und ich will schliessen mit einem weiteren Zitat von Timothy Keller. Er fasst das mit folgenden Worten zusammen. Kein Mensch erkennt seine Sünde und Hilflosigkeit, wenn er gesagt bekommt, wenn es gesagt bekommt, dass es sündig und hilflos ist. Es muss diese Tatsache am eigenen Leib erfahren, oft in einer sehr harten Schule. Kein menschliches Herz traut sich, an solch eine großzügige und gleichzeitig teure Gnade zu glauben, solange sie nicht die einzige Hoffnung ist. Wir wollen uns diesen Gedanken einen Moment lang einfach angeben und miteinander einstimmen in ein Lied, wo eine Aussage aufgenommen worden ist von Petrus oder von den Jüngern, wo Jesus sie fragt, und ihr, wo an wollt ihr gehen, wollt ihr mich auch verlassen? Und sie sagen, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Und das ist so das, was Jona bewusst wird in dem Fischbuch. Herr, wohin sonst soll ich gehen? Alles andere ist für nichts, ist vergänglich. Wohin sonst wollen wir gehen? Wir wollen miteinander das Lied singen, bevor wir nachher da weitermachen.
Er wohin sonst sollten wir gehen, wo auf der Welt fänden wir Glück. Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du. Nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Führst uns zum Leben zurück, nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf sich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen?
Im Abendmahl.